toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Patreons, liebe Advantage-HörerInnen zur Folge 82, zur etwas verspäteten Folge 82, dafür mal Entschuldigung. Es ist mittlerweile Donnerstagvormittag. Ich bin am Montag zurückgekommen aus London vom Federer-Rücktritt vom Laver Cup in London und ich schulde euch noch eine Folge über diesen Laver Cup und ja, ihr könnt euch auf ganz viel freuen. Ich habe unter anderem mit Claudia Mohr gesprochen, die seit 20 Jahren für Schweizer Fernsehen, für den SRF Roger Federer begleitet, eine Field-Reporterin, Mixzone-Reporterin, die ja hunderte von Interviews vor der Linse gemacht hat mit Roger Federer, so auch jetzt beim Laver Cup, also noch näher dran war als ich. Ich war für die ARD ja vor Ort, habe Interviews gemacht, unter anderem mit Severin Lütti. Zwei, drei Aussagen von diesem Interview bekommt ihr hier jetzt auch nochmal in dem Podcast. Aber Roger Federer selbst habe ich nicht vor die Kamera bekommen. Er hat außer dem Schweizer Fernsehen keine exklusiven TV-Interviews gegeben. Ich hoffe, ihr habt euch das Sportschaustück am Sonntag angeschaut. Wenn nicht, guckt euch das mal in der Mediathek an. Es lief Sonntagabend um 19.15 Uhr ein knapp 12-minütiges Stück in der Sportschau, für das ich zugeliefert habe. Unter anderem das Interview mit dem langjährigen Trainerin Severin Lütti seit 2007 und anderen Sachen und Fact-Checking und so. Ich war offiziell gebucht für die ARD, das hat es mir auch ein bisschen leichter gemacht. Ich habe ja auch noch einen Text geschrieben für Zeit Online, also ich durfte auch für andere arbeiten. War ein krasses Wochenende, ich bin erst Donnerstag angereist, von Freitag auf Samstag habe ich gar nicht geschlafen. Das hängt mir auch noch ein bisschen hinterher. Ihr habt das ja bestimmt alle auf Eurosport geguckt, wir waren ja noch mal eine Stunde zurück. Roger Federer und Rafa Nadal sind dann um 2:30 nachts mit der Pressekonferenz in London fertig gewesen. Dann bin ich in mein Airbnb zurückgefahren und habe dort zwei Artikel geschrieben und war so um 7:30 morgens fertig, damit das auch früh morgens bei euch in Deutschland dann bei sportschau.de und auf Zeit Online publiziert werden konnte. Und dann habe ich von 8 Uhr bis 13 Uhr geschlafen und bin zurück auf die Anlage und habe zwei weitere Tage gearbeitet. Ja, und jetzt bin ich wieder in Deutschland zurück und wollte eigentlich am Montag direkt die Folge machen. Aber ja, es kommen immer Sachen dazwischen. Ich kann leider noch nicht mit euch so vocal sein und so ehrlich sein, wie ich es gerne möchte. Aber ich kann sagen, dass es was mit Rechtsstreits zu tun hat. Ich bin immer noch in rechtlichen Auseinandersetzungen, in verschiedenen Stories, die ich veröffentlicht habe, über die ich nicht reden darf, aber ihr könnt euch ja denken, welche investigativen Stories das sein könnten. Immer noch eine Story von 2021 unter anderem. Und da gibt es jetzt auch gute Neuigkeiten, gute Tendenzen, aber es ist ein Haufen Arbeit, auch wo ich immer wieder unter Druck bin, dann auch den Anwälten zu helfen, was ich natürlich gerne mache, weil die Stories, für die habe ich hart gearbeitet und ich weiß, was die Wahrheit ist. Und da bin ich dann natürlich auch dahinter. Aber die letzte Zeit war auch nicht so einfach. Ich bin eigentlich seit der ersten Augustwoche unterwegs. Immer mit 2-3 Tagen dann zu Hause. Also zum Beispiel zwischen den European Championships. Da habe ich auch eine Sonderfolge gemacht, wo ich 3 Wochen gearbeitet habe. Jeden Tag 2 Tage zu Hause. Dann nach New York 2,5 Wochen. Ein paar Tage zu Hause. Dann zum Davis Cup nach Hamburg. Dann wollte ich eigentlich frei machen. Dann kam der Federer-Rücktritt. Dann bin ich natürlich gerne dahin gefahren. Das war auch lukrativ für mich. Also alles gut. Ich will mich gar nicht beschweren. Aber jetzt, nachdem ich die rechtlichen Sachen hinter mir habe, werde ich mal ein paar Tage frei machen und vorher noch den Podcast fertig machen. Und ja, Roger Federer ist zurückgetreten, wie ihr alle wisst, sehr tränenreich. Ich denke, ihr habt es alle auf Eurosport auch verfolgt. Hat den Laver Cup natürlich medial aufgewertet. Also ich saß in einem Pressezentrum mit bestimmt 200, 220 Journalisten, Print, Audio und TV. Wenn das nicht um den Rücktritt gegangen wäre, wären es wahrscheinlich 30 oder 40 gewesen. Es ist halt immer noch ein Showwettkampf und kein Grand Slam oder richtiges Pflichtturnier. Aber die teilnehmenden Spieler machen es natürlich gut. Was wunderbar ist, sind die Interaktionen auf der Bank. Eurosport hat ja das Problem, dass sie sich mit Werbung finanzieren und da immer dann weggeschaltet haben. Ich hatte im Weltsignal dann die Möglichkeit, immer zuzuhören. Gibt ja auch viele Social-Media-Ausschnitte wieder vom Wochenende, wo sie sich gegenseitig gecoacht haben und das wertet natürlich diese Veranstaltung auf, ja. Zum ersten Mal die Big Four, alle in einem Team miteinander am Kommunizieren, da konnte man so viel lernen. Andere Seite der Medaille ist natürlich, dass sie sehr, sehr viel Geld bekommen. Ja, alleine 400.000 habe ich gehört, dass sie ankommen. Und dann nochmal ein paar Siegprämien. Und das Ganze ist natürlich auch darauf gefußt, dass dass der Wettbewerb Geld macht. Die Eintrittspreise sind abartig gewesen, also viel, viel teurer als zum Beispiel bei den ATP-Finals, die auch in der O2 Arena stattgefunden haben. Die konnte man sich noch besser leisten. Da konnte sich jetzt eigentlich nur die Upper Class die Tickets leisten, was ich auch immer schade finde, weil wir dann diesen elitären Sport noch elitärer machen im Spitzenspektrum. Die Wirtschaftsprüfer und Chefs dieses Events werden natürlich sagen, Angebot und Nachfrage, weil die Halle war auch schon ausverkauft, bevor Roger Federer seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Aber so sehe ich das halt nicht. Man sollte den Sport irgendwie zugänglicher machen, auch für Leute aus nicht so reichen Verhältnissen. Hat Toumani Karayol, der ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, auch sehr schön drüber getwittert, dass das ein Problem ist. Aber gut, der Rücktritt von Federer war sehr emotional. Ich hab's genossen mit der nötigen Distanz. Ich finde, dass einige Journalisten ja in diesem Individualsport den die Distanz vielleicht nicht so haben. Da kann man auch drüber streiten. Aber ja, es war schön. Man hat natürlich gesehen, dass er körperlich total eingeschränkt ist. Keine Überraschung, das macht natürlich auch gar nichts mit 41 und einem kaputten Knie. Am Netz war er immer noch total gut, die Grundschläge waren auch besser am Ende des Doppels, aber Rafa Nadal musste schon ganz schön Gas geben. Das wurde natürlich in der ganzen Berichterstattung auch nicht thematisiert. Das muss es auch nicht, weil es ging nicht um den sportlichen Wert, sondern es ging darum, um einen der größten Spieler aller Zeiten die nötige Wertschätzung entgegenzubringen. Und das hat, glaube ich, auch funktioniert. Bereits am Mittwoch hat er ja eine Pressekonferenz gegeben und hat mal Einblicke gewährt darin, warum es denn jetzt zum Ende gekommen ist, körperlich und mental. Und diesen O-Ton möchte ich euch nicht vorenthalten.
Yeah, I mean, I guess there was a certain process that started at the beginning of the summer, you know, where you try to go to the next level in training, and I could feel it was getting difficult. So obviously, at that point, I knew any hiccup, any setback, for that matter, was going to be the one potentially. So that you're going to have harder moments or that where you push too hard and you have to pull back a little bit. That's normal in rehab because you always got to stay in that corridor of doing enough but not too much. And I actually like that challenge because I really have to be in tune with my body and with my team of understanding how far can I go. And I just then I think over the course of a few weeks and months there, we just have to really be careful and almost to a certain level too careful. And then I guess I was also getting more tired as you have to put in more effort into it to be able to sort of believe that it was going to turn around. You start getting quite pessimistic. And then I got a scan back, which also wasn't what I wanted to be. And at some point, you sit down and go, okay, well, I mean, this is, we're at an intersection here at a crossroad, and you have to take a turn. You know, which way is it? And I was not willing to go into the direction of let's risk it all. I'm not ready for that. I always said that was never my goal. I can't believe if I look back at the last few years that I went through the surgeries that I had to go through. For me, it was always clear that I was going to end my career with no surgeries, you know, before 2016. And even 16 was a tough year getting back from it. So any suggestions there from my side would be don't have surgery if you don't have to, and just know take the necessary time to come back, because it is brutal. I think tennis is a tough sport to bounce back into, because you have to be able to play long matches, 5 matches in a row, every week, different continents, different surfaces. There's no substitute for you. So obviously, mentally, you need to know, you have to be able to get all the way back there, and it's hard. But and then maybe the hardest part after that one point, of course, you're sad in the very moment when you realize, okay, this is the end. But I sort of ignored it for a little bit almost, because I went on vacation and just said, okay, this is it. And this moment came shortly after I was at Wimbledon, when I still actually truly believed there was going to be a chance for me to come back the next year. What capacity, I didn't know, but you know, I thought it might be possible. And then on vacation, funny enough, I didn't speak to anybody about it other than my team, my parents, Mirko, we knew. Other than that, nobody really knew. And it was perfect like this. Didn't talk about it. We just hanging with friends and other families, and it was wonderful. And I only then, at one point, when I returned from vacation, I started to really discuss the details of, okay, where, when, how, what. And this, honestly, this period was then quite stressful, getting the letter right, the wording right, and then using words like bittersweet. And the bitterness is obviously, you always want to play forever. You know, I love being out on court. I love playing against the guys and traveling. You know, I never really felt it was that hard for me to do. Love winning, learn from losing. It was all perfect. You know, I love my career from every angle. And that's the bitter part. The sweet part was that I know everybody has to do it at one point. Everybody has to leave the game. And it's been a great, great journey. And for that, I'm really grateful.
Und dann ein für mich wichtiges Thema, wie ihr natürlich als StammhörerInnen wisst, mentale Gesundheit. Er wurde auch so ein bisschen dazu gefragt, vergangenen Mittwoch, dass sich das ja sensibilisiert hat und dass SportlerInnen mehr darüber sprechen. Und das war seine Antwort auf dieses Thema.
Rehab was easy. Sure, there's ups and downs and sometimes you're a little frustrated, but for the most part I enjoy being home. Been on the road for so long. So no issues there. I get scared going into surgeries because I know it could mean the end of my career. So that has always been, I guess, the most emotional and most scary moment for me before I go under. But things are different nowadays with the pressure that the players feel. No need to feel sorry for us, you know, but we have to deal with it one way or another, but it's definitely not always easy. But I feel like for the most part, I made it work. Had a great team around me, I guess, because it didn't change very often. I had a really good solid base, and I knew I could always speak openly to everybody, and everybody would tell me their honest opinion. And I think that kept me grounded and kept me going.
Ja, und dann war Freitag dieses ganz emotionale Doppel, was ja relativ spät angefangen hat, weil Andy Murray und Alex de Minaur sich gedacht haben, wir schießen uns die Bälle mal so lange um die Ohren, ohne einen Fehler zu machen, damit das Doppel möglichst spät startet. Und ich habe euch ja erzählt, die kamen dann auf die Pressekonferenz nachts um 2, Rafael Nadal und Roger Federer. Und Roger Federer hat dann auch nochmal ein Resümee gezogen, wie denn der Abend für ihn gelaufen ist. Das könnt ihr vielleicht mal abgleichen, wie ihr den Abend wahrgenommen habt.
It came in phases today. Some moments I was horribly nervous, like before big finals, and then some other moments I totally forgot about it because I was with the guys and we were joking, and classic goofiness, you know, comes through and you forget about everything and have a good conversation, and you forget that actually, oh, I'm about to play in 15 minutes. You know, that's kind of how I always used to be. So the last 2 days have been tough, you know, to say the least. Thankfully, in moments, I totally forgot about it, slept great. Everything's, you know, was wonderful. I could enjoy it, I feel. And because of that, I think I will be able to have a better recollection of how it went. Because if it all just stressed throughout and I want it to be only perfect, I know I will remember half of it. So because it was I felt the way I felt, and I feel like I've dealt with my retirement strongly for the last month. I felt I was actually able to handle the situation pretty well. I know some people on my team and in my close circle have not gone through the same emotions maybe prior until tonight. That's why for them it was extremely difficult to probably go through tonight. But I felt overall I did okay, even though, yes, sure, I was crying too. But for me, I didn't have fireworks in my head where I see my career flashing by, all the things I'm going to miss. This was weeks ago. And and there it was hard for me making phone calls, letting people know that this decision is happening. And I felt pain. But tonight was all happiness.
Rafael Nadal saß ja mit auf dem Podest und beide wurden auch nochmal gefragt, was sie vielleicht mit ein paar Jahren Abstand von diesem Abend in Erinnerung halten werden. Und ich habe euch mal die Antwort von Roger Federer als auch von Rafael Nadal zusammengeschnitten, die ja durchaus emotional waren. Die haben ja beide geweint wie ein Schlosshund. Es gibt ja auch dieses legendäre Bild, wo sie während der Performance von Ellie Goulding auf der Bank sitzen, Händchen halten sogar in dem Moment und beide weinen. Auf der Pressekonferenz haben sie nicht geweint, aber halt durchaus trotzdem auch emotionale Antworten gehabt. Und genau, die habe ich euch zusammengeschnitten.
I would think everything after match point. I mean, the match, yes, in itself, sure, is special, but it's really everything that happened after, because I wasn't aware who was going to come to sing, what was going to happen, where I should go, what was expected of me, or how long it was going to go. And then I guess looking around and seeing how everybody got emotional, obviously it's even better or even worse. I'm not sure what to say. So it was, that's what I will remember, is the faces I saw emotional. Yeah. And Rafa was one of them. I'm sorry.
Everything. All the full pack have been unforgettable. And enjoy this moment. Being a team, it makes the things even more special. So I can't say a particular moment. It's just since I arrived here yesterday, everything was special. And tonight was unforgettable.
Genau, und ich hatte euch ja verraten, dass ich die Chance hatte, für die ARD mit Severin Lüthi zu sprechen, und ja, Teile seiner Aussagen sind ja auf sportschau.de gelaufen. Wer mein Stück gelesen hat, hat bestimmt die Videoschnipsel gesehen. Ich hatte es ja in meiner Story drin auf advantage-podcast auf Instagram, auch auf meiner persönlichen Seite oder auf Twitter schnähern. Und zwei Aussagen habe ich euch jetzt mal hier zur Verfügung gestellt, um auch nochmal Roger Federer ein bisschen besser kennenzulernen. Fand ich super interessant, am Tag nach der Veröffentlichung des Rücktritts eine Anekdote von Severin Lüthi, wie sich Roger Federer verhalten hat. Er hat nämlich nicht irgendwie den Kriegskram gespielt oder den Enttäuschten und sich selbst bemitleidet, sondern seinen Trainer angerufen und gefragt, wie es ihm geht. Severin Lüthi dazu.
Ja, ich musste auch lachen. Ich war beim Davis Cup in Ecuador. Und da hat er mich, glaube ich, zweimal hat er mich angerufen und mir gefragt, ist alles okay bei dir? Und ja, es ist ja nett, oder? Weil normalerweise würde man denken, okay, jetzt müsste er vielleicht am Boden zerstört sein oder traurig. Und klar, es gibt da sicher auch Wehmut, aber es ist typisch natürlich für ihn, dass er dann nach seinem Coach fragt und fragt, wie es ihm geht. Haben wir auch schon gesagt, ja, eben, wenn dann mal fertig ist, ja, er macht sich nicht Sorgen natürlich um uns, aber will natürlich einfach auch, dass es uns gut geht, und ja, es ist typisch für ihn.
Ja, ziemlich beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Hoffe, es hat euch auch gefallen, dieser Ausschnitt. Jetzt nochmal ein etwas längerer, über 5 Minuten Frage-Antwort-Zusammenschnitt aus unserem Interview, unter anderem über Roger Federer als harten Arbeiter, so wie ihn ja viele von euch nicht in Erinnerung haben werden, weil ihm alles so scheinbar so leicht fiel, aber Severin Lüthi hat mal ein bisschen weiter ausgeholt, und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Sie haben ja auch von diesem Mythos gesprochen, dass es alles nur Talent war und haben das auch so ein bisschen redigiert, dass es natürlich harte Arbeit ist. Können Sie es ein bisschen beschreiben? Was hat ihn denn als harten Arbeiter auch ausgemacht auf dem Trainingsplatz?
Ja, also es, bei ihm ist natürlich, es sieht alles einfach aus, oder? Weil er natürlich.
Ja, soweit Severin Lüthi. Und jetzt habe ich noch ein 12-minütiges Gespräch für euch mit der lieben Claudia vom Schweizer Fernsehen. Und ja, ich glaube, viel nähere Eindrücke als von ihr gibt es nicht. Da ist sie mir sehr, sehr weit voraus. Natürlich, ihr erstes Turnier war, glaube ich, 2004, also ein Jahr nach dem ersten Wimbledon-Triumph von Roger Federer. 2004 war ich in der 8. Klasse. Von daher hat sie mir da viel voraus und ich hoffe, ihr könnt aus diesem Gespräch noch einiges ziehen zum Wesen Roger Federer, wie er so drauf ist. Ich habe versprochen, ein paar verschiedene Aufnahmen zu Roger Federer und ich habe gerade ewig lang mit Claudia Moore gesprochen über Gott und die Welt, aber jetzt im Podcast wollen wir mal offiziell ein bisschen über Roger Federer und den Rüstritt sprechen.
Ist ja quasi Gott.
Ja, ist ja quasi Gott. Claudia Moore, schon ganz, ganz lange für Schweizer Fernsehen, einer der Begleiterinnen, die ganz nah dran ist an Roger Federer. Vielleicht mal vorneweg, was war denn das erste Turnier, wo du Roger Federer getroffen hast? Weißt du das noch?
Ganz ehrlich, nein, aber es ist wahrscheinlich so um die 20 Jahre her. Und ich bin nicht mehr die Jüngste, also ich erinnere mich nicht mehr so gut. Sehr lange her. War kurz, muss kurz nach seinem ersten Grand Slam-Sieg 2003 gewesen sein.
Aber dann sind es ja jetzt fast 20 Jahre und unzählige TV-Schalten gemacht. Also du bist so klassische Mixzone-Reporterin dann für SRF, kann man sich das so vorstellen?
Ja, Mixzone, Beiträge rundherum, Beiträge über und mit ihm, alles so ein gesunder Mischmasch aus Interviews und Geschichten über ihn machen.
Also unzählige Male direkt in der Nähe auch gegenüber von Roger Federer gestanden, Fragen gemacht, hier auch eigentlich die einzige gewesen, die ihn 1:1 bekommen hat fürs Schweizer Fernsehen natürlich. Starten wir mal direkt in dieser Woche. Wie hast du ihn diese Woche erlebt im Vergleich zum Tennisalltag?
Erstaunlich relaxed. Ich habe ihn mir viel, viel emotionaler vorgestellt, schon vor dem ersten Interview, was wir am Dienstag mit ihm hatten, wo er so seine Entscheidung erklärt hat und was seitdem alles über ihn hereingebrochen ist. Erstaunlich relaxed. Am Freitagnacht, dann als er hier 2.30 Uhr irgendwie noch vor unserem Mikrofon stand, unfassbar emotional natürlich.
Ich habe das Interview selbst noch nicht gesehen. Für euch, liebe Hörerinnen, zur Einschätzung, wir nehmen auf Sonntagnachmittag, am letzten Tag des Laver Cups. Wir sind gerade im Pressezentrum mit Hintergrundgeräuschen auch. Ich habe das Interview selbst noch nicht gesehen im Schweizer Fernsehen. Wenn du sagst, sehr emotional, also sind da Tränen geflossen, so wie auf dem Platz? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.